Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich, Holger Klein ist mein Name, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Und Holger Klein. Ich bin nur anders gemacht als sonst.
Nerd. Hier, ich steige direkt mit einem wahnsinnig wichtigen Thema ein, zumindest erschien es mir wahnsinnig wichtig. Die dunkle Energie könnte eine Täuschung sein.
Ja.
Hast du das mitbekommen? Kannst du das so erklären, dass alle das verstehen?
Ja, das kann ich und das habe ich und hört euch die aktuelle Folge von Das Universum mit Rot-Grünz vor einem Jahr. Da ist das das Hauptthema. Ja, nee, ich kann schon auch die Autobahn erklären, Thema. Aber ich weiß auch gar nicht, die ist schon erschienen. Also wenn du es nicht heute Abend veröffentlichst, diese Printfolge, dann ist das Universum schon erschienen, das kommt nämlich morgen. Aber ich kann es hier nochmal in kurz erklären, zumindest soweit man das in kurz erklären kann, aber man kann es eigentlich in kurz erklären. Da geht es darum, dass Leute sich überlegt haben, ob man diese Geschichte mit der dunklen Energie auch irgendwie anders erklären kann. Beziehungsweise anders erklären ist übertrieben, weil wir wissen ja immer noch gar nicht, was dunkle Energie eigentlich sein soll.
Nee, eigentlich ist es nur, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die dunkle Energie eine Krücke. Erstmal nur, um sich irgendwie zu erklären, warum das Universum sich schneller ausdehnt. Zunehmend schnell ausdehnt, oder?
Gar nicht mal das. Das ist keine Krücke, sondern dunkle Energie ist schlicht und einfach die Bezeichnung für das Phänomen, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Wir haben in den 1990er Jahren, 98 war das, glaube ich, festgestellt, unabhängig voneinander zwei unterschiedliche Forschungsgruppen, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt und dafür muss es eine Ursache geben und die Ursache hat man dunkle Energie genannt. Das ist es im Wesentlichen. Es gibt halt diverse theoretische Ansätze. Das, was Albert Einstein damals kosmologische Konstante genannt hat, das entspricht im Wesentlichen ja einer Art von Energie, die direkt im Raum steckt. Und dann kann man sich zumindest jetzt ohne große Mathematik auch herleiten, warum das so sein muss. Weil wir wissen, das Universum expandiert. Das hat mit der dunklen Energie nichts zu tun. Das expandiert halt einfach, weil das Universum so ist, wie es ist. Mhm. Das heißt, es kommt im Laufe der Zeit immer mehr Raum dazu. Wenn in jedem Stück.
Ja, aber das ist so. Es gibt so ein, wie heißt denn der, so ein Stand-up-Comedian, ein Amerikaner ist das, der hat ein Stück, das heißt, It Makes No Sense. Und da kommt der Autor, wir leben auf einer riesigen Kugel, die sich in der im Nichts, im unendlichen Nichts bewegt und das Nichts wird größer. Ja. That makes no fucking sense. Sehr schönes Stück von dem.
Aber es ist so und man kann auch erklären, warum das Universum expandiert, da muss man in welchen komischen Higgs-Feldern ankommen. Also das geht schon alles. Aber wenn wir jetzt einfach mal akzeptieren, dass das Universum expandiert und wenn wir akzeptieren, dass in einem Stück Raum Energie drin steckt, da kann man jetzt auch nicht sagen, warum das so ist, aber wir sagen mal, es wäre so, Dann heißt Expansion, es wird immer mehr Raum und wenn immer mehr Raum ist, ist immer mehr von dieser Energie da. Mhm. Und diese Energie ist eine Energie, die dafür sorgt, dass das Universum weiter expandiert, also eine Energie, die quasi der Gravitationskraft entgegengesetzt ist. Naja, und dann hast du halt so eine Art exponentielles Wachstum. Es kommt immer mehr Raum, in dem Raum steckt immer mehr Energie, dadurch expandiert das Universum immer schneller, dadurch kommt noch mehr Raum dazu, dadurch hast du noch mehr von dieser Energie und so weiter und so weiter und deswegen expandiert das Universum immer schneller. Das ist so die klassische Hypothese zur dunklen Energie. Das Problem ist nur, aber wenn man...
Du merkst schon, dass das irgendwie ein bisschen Mindbending ist. Es kommt mehr Raum dazu. Ne? Das macht es nicht leicht für Leute wie mich.
Ja, das macht es auch nicht leicht für Leute, die sich auskennen damit. Aber das Problem an der Sache ist halt, da geht es halt nicht darum, was man sich vorstellen kann oder was nicht, sondern wir können uns das nicht vorstellen. Das ist ja eine vierdimensionale Raumzeit. Kann sich ja per Definition niemand vorstellen, was vierdimensional ist. Es geht ja nicht, aber du kannst es mathematisch formulieren. Und das war ja das, was Einstein gemacht hat. Er hat gesagt, dass nicht so, wie es Newton und alle anderen damals gesagt haben, dass Raum und Zeit etwas Absolutes ist, sondern der Raum ist etwas, der ist nicht einfach nur so eine leere, abstrakte Bühne, sondern der ist was, der ist ein physikalisches Objekt und dann kannst du den halt auch irgendwie krümmen, verdrehen, verzerren, was auch immer und dann kann der natürlich auch sich ausdehnen. Und in den Jahrzehnten danach hat sich die Kosmologie und die theoretische Physik auch Gedanken darüber gemacht und sind dann eben über diese Dinge, die ich jetzt vorhin gesagt habe, dass ich sie nicht ansprechen möchte, über so Dinge wie eben Higgs-Felder, am Anfang des Universums, mit denen man kann das schon erklären, man kann erklären, wie dieser Raum sich ausdehnt und warum er das macht und welche Energien da drin sind und so weiter. Also das kann man erklären, kann man auch halbwegs durch Beobachtungsdaten absichern. Und man kann sogar Hypothesen aufstellen, warum da im Raum Energie sein soll, warum ein Stück Raum, wo sonst nichts ist, warum da Energie drin ist. Auch da gibt's quantenmechanische Grundlagen dafür, warum das so ist. Und da kommt jetzt eben das große Problem. Ich habe vorhin erklärt, wie man sich die dunkle Energie vorstellt. Eben im Raum ist Energie, immer mehr Energie, führt zu noch mehr Raum, führt zu noch mehr Energie und so weiter. Und das folgt daraus beschleunigte Expansion. Das Problem ist nur, wenn du halt, Problem ist nur, du weißt halt aus der Beobachtung, wie viel Energie du bräuchtest, damit das funktioniert. Und dann kannst du probieren, aus der Quantenmechanik auszurechnen, wie viel Energie im Raum drin ist. Und das stimmt sowas von nicht zusammen. Das ist so ziemlich die am schlechtesten übereinstimmenden Theorie- und Beobachtungsdaten in der Wissenschaftsgeschichte, glaube ich. Das ist irgendwie so ein Faktor 10 hoch 100 oder sowas, wo das nicht zusammenpasst, was da berechnet wird. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig Ahnung haben von diesen Quantenmechanik und Gravitationszeugs, weil wir keine Quantentheorie der Gravitation haben. Wenn wir die hätten, vielleicht würde es dann besser passen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere Hypothesen, was die dunkle Energie sein könnte. Quintessenz heißt eine davon, aber die erkläre ich jetzt gar nicht, das wird zu weit führen. Aber wie gesagt, es gibt diverse Hypothesen, was da jetzt genau abgehen könnte, warum der Raum sich beschleunigt ausdehnt. Aber im Wesentlichen heißt dunkle Energie das Phänomen der beschleunigten Expansion. Es ist so ein Platzhalter dafür. Irgendwas ist da und wir wissen nicht, was es ist. Aber, und das ist der Punkt, worum es in dieser neuen Arbeit geht, die haben gesagt, vielleicht gibt es das Phänomen gar nicht. Vielleicht kann man die Beobachtungen auch anders erklären. Und da möchte ich jetzt auch nicht so sehr in die Details gehen. Wir haben da in der Podcast-Folge von Das Universum ziemlich lange drüber geredet, weil da ein paar Dinge dabei sind, die man wo man länger drüber reden muss, wenn man sie wirklich verstehen will. Aber im Wesentlichen sagen die Leute, die diese Arbeit gemacht haben, und das ist nichts Neues, also diese Hypothesen gibt es auch schon lange und das ist nur der letzte in einer Reihe von vielen Artikeln, die dazu schon geschrieben worden sind, aber es geht darum, dass unser Universum, sagen wir normalerweise, homogen ist.
Ja.
Das heißt, du kannst dir ein beliebiges Stück Universum anschauen und es wird im Prinzip so ausschauen wie jedes beliebige andere Stück Universum. Das gilt aber natürlich nur für die ganz, ganz großen Skalen. Also ist es nicht gemeint, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich dasselbe, was du siehst. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, da stimmt's mal ganz offensichtlich nicht. Es ist auch nicht gemeint, dass ich jetzt hier im Sonnensystem, also wenn ich mir das Stück anschaue, wo die Sonne drin steckt, dann schaut's anders aus als das Stück, wo der Pluto drin steckt zum Beispiel. Also das geht's wirklich auf Skalen, wo wir über super Galaxienhaufen reden. Also Haufen aus Galaxien und so weiter. Wenn wir auf diesen gigantischen Skalen sind, da ist es dann so. Da nehmen wir ein Stück raus und es ist immer irgendwo ein Haufen Galaxien drinnen und immer ein Haufen Nix. Ja, das ist so die ganz, ganz große Struktur.
Ein Haufen Raum.
Ja, und wie gesagt, und in dem Raum sind halt diese Galaxienhaufen drin und zwischen den Galaxienhaufen sind die Voids, diese gigantischen Leerräume, die können ein paar Milliarden Lichtjahre groß sein. Also das ist so die allergrößte Strukturen im Universum und auf dieser Skala ist das Universum homogen. Ist es egal, wo ich hinschaue. Das ist so eine Grundannahme in der Kosmologie. Und die bestreiten jetzt die Leute auch nicht, die Arbeit gemacht haben. Aber um was es geht, ist, dass natürlich, wir sind wieder bei Einstein, Massen Einfluss darauf haben, wie sich der Raum bewegt.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Void hast, da ist nichts drin. Da ist auch kein Zeug drin, das Gravitationskraft ausüben könnte und kein Zeug drin, das jetzt der Expansion irgendwie entgegenwirken könnte. Das heißt, da dehnt sich der Raum schnell aus. Wenn du jetzt irgendwo ein Stück Raum hast, wo haufenweise Galaxienhaufen drin sitzen, da hast du viel Gravitationskraft, die den Raum zusammenhält. Das heißt, die Expansion ist quasi unterschiedlich, je nachdem, ob du in einer Void oder anderswo bist.
Ja. Und also manche der Seifenblasen in meinem Badeschaum dehnen sich schneller aus als andere Seifenblasen.
Ja, ist glaube ich ein falsches Bild, aber
schade.
Es geht wirklich darum, dass eben du, um dieser Expansion was entgegenzuwirken, Gravitation brauchst und Masse macht Gravitation und da, wo viel Masse ist, ist viel Gravitation und in den Voids ist keine Masse, da ist wenig Gravitation. Drum hast du da Unterschiede. Und da ist jetzt der Punkt, um den es geht. Die klassische Kosmologie sagt, diese Unterschiede im Kleinen, und das sind jetzt tatsächlich auf universaler Ebene kleine Unterschiede, diese Unterschiede im Kleinen, die jetzt sehr vereinfacht gesagt mitteln sich raus, haben jetzt keinen Einfluss auf das, was mit dem Universum als Ganzes passiert. Und die anderen, die sagen, nein, hat es nicht. Das ist das Phänomen, das man Back-Reaction nennt. Die sagen, das, was im Kleinen passiert, wirkt auf das Große zurück. Und zwar auf eine relevante Art und Weise. Und die sagen eben, dass zum Beispiel, jetzt wieder sehr, sehr vereinfacht gesagt, der Beitrag der Voids im Universum stärker ist. Mhm. Das heißt, weil sich in den Voids eben der Raum schneller ausdehnt und weil es diese Back-Reaction gibt und weil die relevant ist, schaut es für uns so aus, als würde das Universum beschleunigt expandieren. Tut es aber gar nicht. Es gibt da keine besondere Energie, die irgendwo drin steckt, sondern es liegt daran, dass eben diese kleinräumige Struktur auf die großräumige Struktur zurückwirkt. Das ist so die Grundidee.
Ließe sich das belegen? Ließe sich das messen?
Gute Frage, kann ich spontan nicht sagen. Was die in der Arbeit gemacht haben, war Statistik. Das heißt, sie haben tatsächlich Messdaten genommen, sie haben Supernova-Daten genommen, weil wir brauchen Supernova-Daten. Das sind die einzigen Dinger, die hell genug sind, dass wir sie auch wirklich weit entfernt sehen können und somit auch weit in der Vergangenheit sehen können und so feststellen können, wie sich die Expansion im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Und die haben jetzt da verschiedene statistische Modelle drüber laufen lassen. Einmal jetzt mit den Parametern, die diese klassische kosmologische Modell beschreiben und einmal mit Parametern, die eben diese Timescape heißt das, dieses Timescape-Kosmologie-Modell beschreiben. Das ist das mit der Backreaction und Timescape heißt deswegen, weil da auch noch das mit reinspielt, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, je nachdem, ob viel oder wenig Masse da ist, aber ja, das lasse ich jetzt aus. Und dann haben sie halt gesagt, okay, mit ihren statistischen Modellen können sie zeigen, dass die Daten auf den kleinen Skalen besser zu dem Timescape-Modell passen. Aber das ist nicht überraschend, weil das ist ja extra dafür gemacht, die kleinen Skalen zu beschreiben. Das ist ja das zentrale Ding. Sie haben gezeigt, dass so bei mittleren Skalen gibt es keinen Unterschied und bei großen Skalen ist das Timescape-Modell laut ihrer Analyse minimal besser. Also kann man also nicht so viel sagen. Es ist auch kein Beobachtungsbeleg und auch ganz viele andere Leute sagen, aus der Kosmologie, ja, das ist, man kann diese Analyse schon machen, aber sie besagt eigentlich nicht jetzt viel irgendwas Konsequentes und vor allem besagt sie nicht das, was die Medien draus gemacht haben. Und tatsächlich auch, was schon auch schon bei der Pressemitteilung angefangen hat, da sind die Medien nicht alleine schuld, dass die dunkle Energie abgeschafft werden muss. Also so schnell geht es nicht. Und wenn man jetzt ein bisschen gemeiner sein wollte, kann man auch sagen, okay, das ist im Wesentlichen eine Arbeitsgruppe, die seit Jahrzehnten immer diese Theorie durchpeitschen will und da so neben dem Rest der Kosmologie herläuft. Aber ja, wir wissen nicht, was dunkle Energie ist. Vielleicht ist es das. Kann natürlich sein, da spricht jetzt mal prinzipiell nichts dagegen.
Klingt das nicht, also das ist, wahrscheinlich ist das der falsche Ansatz oder die falsche Vorgehensweise, wenn es um Wissenschaft geht. Aber diese Idee mit den Voids und den Massen, das, also für mich klingt es plausibler, also greifbarer, sagen wir mal so, es ist greifbarer, aber vielleicht macht es das gerade auch
schwierig. Ja, das ist natürlich, ich habe es jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt und ich kann es auch nicht im mehr größeren Detail darstellen. Erstens, weil wir dann hier sehr viel über Mathematik reden müssten und zweitens, weil es
ein Schaubild
braucht, ich selbst nicht so gut verstehe. Aber ja, natürlich ist es plausibel und das bestreitet ja auch keiner, dass das so ist. Mhm. Das, was der Rest der Kosmologie quasi sagt, ist, dieser Effekt, dieser kleine Effekt wirkt sich nicht aufs Große aus.
Ja.
Da bräuchte es dann auch viel, viel mehr Voids zum Beispiel, als nach allem, was wir wissen, da sind, damit dieser Effekt so groß sein kann, wie diese dunkle Energie, die wir beobachten.
Ja, das wäre doch also, dann zum Beispiel ein Ansatz, um es zu messen, dass man sagt, vielleicht haben wir uns auch bei den Voids vertan.
Ja, es ist halt einfach vertan. Es ist halt schwierig, das alles zu machen. Wir müssen das Universum ja auf dieser allergrößten Ebene ausmessen und so. Das ist auch nicht trivial.
Idealerweise also, in alle Richtungen gleichzeitig.
Ja. Genau, also das ist alles nicht so einfach. Und es ist eh gut, dass da unterschiedliche Ansätze verfolgt werden, weil solange wir noch nicht wissen, was es ist, lohnt es sich, wenn wir unterschiedliche Ansätze verfolgen. Und am Ende wird es wahrscheinlich eh eine Mischung aus allem sein. Also da müsste man halt schauen, wie dann tatsächlich die wissenschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren fortschreitet. Wir haben ja Instrumente, die genau dafür da sind, die gerade zu arbeiten angefangen haben. Das ESA-Weltraumteleskop Euclid oder Euclid, je nachdem, wie man es aussprechen will. Das ist, glaube ich, seit letztem Jahr im Weltraum und fängt gerade an, Daten zu sammeln und wird dann noch viel mehr Daten kriegen in den nächsten Jahren. Die ist dazu da, dass wir Unmengen Galaxien beobachten und Millionen von Galaxien beobachten, genau mit der Zielsetzung herauszufinden, wie das mit der dunklen Energie funktioniert. Das ist das explizite Missionsziel. Das erste Teleskop, das wir wirklich exakt für den Zweck gebaut haben. Und das wird dann vermutlich ein bisschen mehr Licht in diese Frage kriegen. Aber aktuell, ja, können wir noch nicht viel sagen. Aber abgeschafft ist die dunkle Energie noch lange nicht.
Okay, ich gucke gerade, ach, das ist schon da sogar, ja. Erreichte am 28.07.2023 seinen Zielort.
Ach, dann war es vorletztes Jahr. Mhm. Aber ja, klar, und das ist auch schon, sie haben auch quasi schon so eine erste Sneak Preview veröffentlicht. Also ein Bild, so das im Wesentlichen 1% von dem sein wird, was dann am Ende rauskommt. Und auf diesem einen Bild hast du schon irgendwie Dutzend Millionen Galaxien drauf. Also, und das ist nur 1% von dem. Also,
da ja, könnte da KI helfen, ne? Also das sind also da kann ich mir vorstellen, dass solche KI-Modelle da wirklich sehr hilfreich sein könnten, das zu durchsuchen und vor allen Dingen auch Änderungen zu sehen.
Ja, also bei gut KI-Modellen, also das ist sowieso schon lange so in der Astronomie, dass die Datenauswertung natürlich automatisiert abläuft. Ja. Da brauchst du irgendwie eine KI, da gibt es entsprechende Programme dazu, die das
automatisiert auswerten. Ja, aber KI klingt für so Banausen wie mich immer irgendwie wesentlich spektakulärer als die automatisieren das.
Ja, muss man schauen. Also solange die KI immer noch sich Sachen ausdenkt und das tut sie immer noch. Also gerade ja,
so Galaxien reinmogelt. Oh nee, ich habe gedacht, das sieht ganz hübsch aus, wenn hier auch noch eine Galaxie ist.
Nee, ich benutze ja zumindest ChatGPT regelmäßig. Jetzt nicht jetzt um Texte schreiben zu lassen oder sowas, weil ich mache schon meine Arbeit selbst. Aber ich habe festgestellt, dass es sehr viel besser ist, mit KI zu recherchieren, als es früher möglich war. Also ich gebe der KI eine wissenschaftliche Arbeit und dann soll die sich die anschauen und dann kann ich der KI Fragen dazu stellen, kann mir eine Zusammenfassung geben lassen. So, das ist wesentlich angenehmer, als wenn ich jetzt irgendwie selbst das Paper durcharbeiten muss, was ich am Ende, wenn es für irgendwas Relevantes notwendig ist, natürlich dann auch mache. Aber
dann, ja, aber so kann man schon mal mit einem ist so ein bisschen wie Wikipedia nehmen für erste Anhaltspunkte und dann gucken, ob das auch stimmt, was da so steht.
Ja, ne? Schreibe mal eine Zusammenfassung, dass man die mal grob weiß, worum es geht. Das ist dann meistens deutlich lesbarer als der Abstract oder die Einleitung oder sowas dieser Papers. Aber dann lasse ich mir ein paar so Schlüsselpunkte erklären und vielleicht die eine oder andere Grafik. Und wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, was die grob getrieben haben, dann kann ich gezielt ins Paper reinschauen. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber auch da habe ich festgestellt, wenn ich dann so weiterführende Fragen stelle, hier, was gibt es zum Beispiel für Kritik an der Arbeit? Wo ist diese Arbeit aufgegriffen worden und so? Dann muss man aufpassen. Es gibt ja unterschiedliche KI-Modelle mittlerweile und bei ChatGPT das eine, das ist das 4o, glaube ich, heißt das Ding. Das ist mittlerweile sehr gut bei sowas. Wenn ich das 4o1 nehme, dass da irgendwie gesagt wird, dass das noch schlauer ist und das ist in vieler Hinsicht auch schlauer, aber das fängt dann bei solchen Sachen zum Fantasieren an. Ja. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, darf ich nicht nehmen, weil sobald das macht das, was die KI früher gemacht hat immer, wenn ich frage, wie gib mal weiterführende Informationen, sagen wir ein paar andere Papers oder sagen wir, wo das her ist, das denkt sich Zeug aus. Die gibt es nicht, diese Papers. Ja, also,
super.
Also da ist quasi wo du die dümmere KI, die kann das gut machen. Ja.
Wo du Abstracts sagst, da denke ich auch total oft, eigentlich müsste das wäre was wahrscheinlich für die Sprachwissenschaften oder so, Forschung zu betreiben darüber, wie gehaltvoll Abstracts sind. Ach, also das stelle ich mir sehr witzig vor, weil manchmal sitze ich da und denke, ich lese mal das Abstract, da steht ja meistens schon irgendwie was so Key Findings drin. Und dann habe ich das Abstract gelesen und denke, hä? Das ist echt ganz lustig. Ja, na ja. Ja, übrigens, Euklid hat am 14. Februar 24 angefangen zu, wie nennt man das denn? Gucken.
Messen.
Ja, messen. Genau. Himmelsdurchmusterung heißt das.
Genau, ja.
Genau.
Ja. Oder Survey, wenn du das auf Englisch sagen willst.
Na gut, ja, genau, also schaffen wir die dunkle Energie noch nicht ab. Ach Mann.
Ja, wenn das Ding, das Phänomen ist halt da. Es kommt halt darauf an, was für eine Erklärung wir finden am Ende für das Ganze.
Wäre das über das reine Wissen darum hinaus zu irgendwas gut, es zu wissen? Also weil, ja, das ist ja dann, also ich kann mir jetzt irgendwelche Ferengi vorstellen, die sagen, jetzt haben wir eine unerschöpfliche Energiequelle, die von smarten Ingenieuren in der Zukunft angezapft werden kann.
Genau. Das ist dann, wenn die Dunkelflaute ist, dann müssen wir dunkle Energie nehmen.
Okay. Na, dann warten wir es ab, bis es soweit ist und gucken, was es dann für praktische Anwendungen gibt,
die
vielleicht von Fraunhofer programmiert werden.
Ja. Ich glaube nicht, dass es da konkrete Anwendungen gibt. Das ist ja genauso, wenn du fragst, haben wir eine konkrete Anwendung dafür, dass das Universum expandiert? Also das tut's auch und es ist gut, dass wir es wissen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man eine Maschine bauen könnte, die da was rauszieht. Natürlich, wenn du dich umschaust, es gibt ganz, ganz viel. Es ist ein klassischer Topos in der Esoterik, Raumenergie.
Hör auf jetzt.
Ja, aber das die wollen, die begründen das, wenn sie sich die Mühe machen, das irgendwie wissenschaftlich begründen zu wollen, dann eben immer genau mit dieser Art von Forschung, weil die Wissenschaft, die echte Wissenschaft, ja auch davon spricht, dass im Raum Energie drin steckt. Ja, aber es ist halt was ganz anderes als die.
Das sagt die Wissenschaft, aber woher will die das wissen? Die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Nee, die haben auch nur alles. Theorien.
Nee, haben wir, ja. Wir wissen eigentlich wissen wir wenig, das stimmt. Ja. So, aber wir wissen jetzt was, was wir gar nicht wissen.
Was wissen wir denn?
Wir wissen was über die Schwester von Kleopatra.
Hm.
Weißt du, wer die Schwester von Kleopatra war?
Nee.
Arsinoe die Vierte.
Nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Ich habe nicht mal gewusst, dass Kleopatra
nur Nummer 6. Kleopatras Schwester klingt so ein bisschen wie irgendwie so eine Synth-Rock-Pop-Band aus den 80ern.
Ja, eigentlich ist es die Halbschwester. Kleopatras Halbschwester, ja, das ja, hast recht, ja. Egal. Jedenfalls, Kleopatra war auch nur die Siebte, habe ich gelernt. Pharaonin Kleopatra die Siebte. Keine Ahnung, was die Sechs davor gemacht haben. Vielleicht haben wir ägyptologisch inspirierte Hörerschaft, die das erklären möchte, ob da von den ersten Sechs auch irgendwelche Relevanten dabei waren oder ob wir uns deswegen hier an Nummer 7 so sehr erinnern, weil sie im Asterix vorkommt. Keine Ahnung. Aber diese Kleopatra die Siebte hatte eine Halbschwester, Arsinoe. Die haben beide denselben Vater gehabt, aber unterschiedliche Mutter. Und die Halbschwester ist tot. Also sind alle tot, aber in dem Fall hat Kleopatra gemeinsam mit ihrem Liebhaber Marcus Antonius ihre Halbschwester ermordet. Und zwar nicht in Ägypten, sondern in Ephesos. Da ist sie zuvor schon verbannt worden dahin. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Halbschwester so gemacht hat, dass sie so genervt war von der ganzen Angelegenheit. Aber ihre Schwester, die Pharaonin, hat sie offensichtlich zuerst verbannt und dann ermordet. So, das ist damals vermutlich öfter vorgekommen.
Nichts Besonderes, also die haben sich ja ständig gegenseitig ermordet. Ja.
Aber ich weiß nicht, wie gut du Ephesos kennst. Ich kenn's gar nicht, aber ich weiß.
Also in Ephesos gibt es im Hafen ein sehr schönes Fischrestaurant.
Meinst du?
Keine Ahnung.
Ich glaube, Ephesos gibt es überhaupt noch. Das ist eigentlich nur eine Ruine.
Wenn Sie in Ephesos ein Fischrestaurant suchen. Mhm. Ja. Nee, keine, also ich weiß nichts über Ephesos.
Sie liegen 70, also Ephesos, die Ruinen von Ephesos, ja, die liegen 70 Kilometer südlich von Izmir an der türkischen Westküste. In der Nähe von Seldschuk ist die Stadt. Ist das, wo
die Seldschuken herkommen?
Möglich. Ich habe keine Ahnung, wo die Seldschuken herkommen.
Das ist eigentlich auch mal schön einfach mal durchassoziieren.
Ja, das ist würde mich wundern, aber ja, keine Ahnung, wo kommen die Seldschuken sich auch her? Aber egal, um die geht es nicht, um die Seldschuken. Es geht um Ephesos und mir ist Ephesos bekannt als, da ist irgendwo in der Antike irgendwas abgegangen. Und mir ist Ephesos bekannt, weil da Österreich schon seit über 100 Jahren archäologisch aktiv ist. Ich weiß nicht genau, wie da die Genese ist, aber seit 130 Jahren wird in Ephesos von Österreich, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und anderen Forschenden gegraben. Das ist so, ja, unser Ding in Österreich. Uns gehört Ephesos, wenn man so will. Und das habe ich halt dann schon in diversen Medienausstellungen, Wissenschaftsevents und so weiter immer wieder gesehen, hier die österreichische Ausgrabung in Ephesos.
Okay.
Ja. Und
ich stelle mir gerade vor, dass die dann so Artefakte von Sissi finden und so.
Ja, die nehmen wir mit, dann graben wir sie ein, dann pullen wir sie aus. Ja, nee, so ist es nicht, aber da wird halt geforscht, ja. Und da gibt's etwas, das sich Oktogon nennt. Das ist so eine Tempelanlage.
Oktogon, ja, müsste es nicht Oktogon, ja genau. Oktogon ist richtig. Und in Berlin gab es sehr lange eine Dönerbude, die hieß Grillhaus Oktagon. Das fand ich immer sehr lustig.
Ja. Ja, jedenfalls hat man in diesem Oktogon, das ist so ein prächtiges Grabmonument und so weiter, also so ein großes Prachtgrab, ohne Inschrift, also man weiß nicht, was das genau macht, weil es ist nicht draufgeschrieben, aber man hat da in diesem Grab ein Skelett gefunden und dann eben auch gedacht, okay, wenn da die Frau, die Schwester von der Pharaonin ist, die ist da umgebracht worden und dann steht da so ein prächtiges Grab und dann liegt da ein Skelett drin, dann wird das schon die gewesen sein. Das war so lange Zeit die Annahme, dass dieses Skelett von der Arsinoe ist. Und das Skelett hat man nicht gehabt, aber man hat den Schädel. Ja, also man hat da den Schädel rausgeholt, das ist schon länger her. Ich warte gerade, ob ich die, genau hier, man hat den Schädel 1929, hatte ein Österreicher, Josef, ja, das war schon damals.
Ist okay,
ja.
Alles in Ordnung.
Wir haben also diese Grabkammer aufgemacht, da war ein komplett mit Wasser gefüllter Sarkophag und die haben den Schädel mitgenommen und dann haben sie den Schädel untersucht und da stellt sich raus, also das war eben in den 20er Jahren, haben sie gesagt, ja, das ist vermutlich eine 20-jährige Frau. und hätte alles gut gepasst. Auch von der Datierung her hätte es gut in die Zeit gepasst. Und dann hat man die Sache im Wesentlichen liegen lassen. Mhm. Bis jetzt. Jetzt haben wieder österreichische Archäologen das Ganze neu untersucht, neu analysiert und festgestellt, nee, es ist eher unwahrscheinlich, dass das die Schwester von Kleopatra ist, weil das Skelett, der Schädel ist von einem 11- bis 14-jährigen Buben. Mhm. Also passt nicht ganz dazu. Ein junger Römer, sagen sie.
Und was ja auch ein Lied des berühmten österreichischen Künstlers Falco ist.
Ganz genau, ja. Der hat es damals schon gewusst, ja, aber die Wissenschaft hat nicht auf ihn gehört. Alter. Ja, also die haben halt festgestellt, dass eben hat man mittlerweile eindeutig zeigen können, ja, dass das ist zwar aus der Zeit, aber man kann da immer noch diverse DNA und sowas rausholen und haben aus Schädelproben und so weiter gesagt, das ist zu viel Y-Chromosom, als dass es die Schwester von der Kleopatra sein könnte, sondern das war ein Jugendlicher und vor allem ein Jugendlicher, der sehr, sehr starke körperliche Anomalien aufgewiesen hat. Mhm. Also der hat so Entwicklungsstörungen offensichtlich gehabt, der Schädel ist stark asymmetrisch, weil da ist so eine Schädelnaht, schreiben die da, ich kenne mich da auch nicht aus, eine Schädelnaht, die normalerweise erst im Alter von 65 Jahren zuwächst, was mich ein bisschen irritiert hat, dass ich gedacht, mein Kopf ist zu, aber anscheinend habe ich da auch noch Nähte, die noch nicht verwachsen sind in meinem Kopf, aber so bei ihm...
Open-minded.
So. Ja, genau. Und bei diesem Jugendlichen war die schon zu, das heißt, der Schädel ist dadurch stark asymmetrisch, er hat einen unterentwickelten Oberkiefer, alles war irgendwie so komisch schief und so weiter. Die Gene deuten darauf hin, dass der irgendwo aus Italien oder Sardinien kommt. Also ein junger Römer mit großen, großen Wachstumsstörungen.
Das weiß man jetzt sicher. Kleopatras Schwester war ein junger Römer mit großen Wachstumsstörungen.
Ja, eher nicht, aber man weiß halt nicht, warum das so ist. Ich meine, warum es passt zu der, was man sonst so weiß über die Zeit. Also man weiß, dass zu der Zeit sehr viele Menschen aus Italien oder halt aus dem Römischen Reich da nach Ephesus rüber sind und da eben auch gelebt haben und so. Aber warum man jetzt für so ein Kind mit diesen Wachstumsstörungen so ein großes Grabmal errichtet, keine Ahnung, wissen die auch nicht.
Um Kleopatras Schwester verschwinden zu lassen?
Ja, also, da kannst du einen Krimi drüber schreiben.
Untertauchen, gibt es auch jede Menge Filme, wo
Leute... Ja, also ja, möglich, weil du kannst ja alles möglich ausdenken, aber in dem Fall ist ja Wissenschaft, da wollen wir es ja nicht ausgedacht haben,
sondern ich Wissen. Assumptive Archäologie mache ich.
Ja, also ich sage natürlich jetzt, weitere Forschung ist notwendig, sie müssen mehr noch DNA, Isotopen und so weiter alles analysieren, um rauszufinden, was genau das für eine Krankheit war und vielleicht kann man dann noch mehr rausfinden, aber wie gesagt, weiß man nicht. Wissen tun wir jetzt, es ist nicht die Schwester von Kleopatra. Aber Österreich wird auch das noch rausfinden. Genau.
Und wo du bei DNA bist, es gibt in Tschernobyl, also so rund um den Reaktor und so, da leben Tiere und die sind zum Teil zurückgelassen worden, also Haustiere, die zum Teil zurückgelassen worden sind, unter anderem Hunde. Was sie gesehen haben oder an diesen Hunden sehen, ist, dass es eine relativ zügige genetische Veränderung bei diesen Tieren gibt. Und zwar nicht nur bei den Hunden, sondern auch, Singvögel haben ein verändertes Darmmikrobiom, Laubfrösche sind anders gefärbt und Wölfe haben ein anderes Immunsystem da in dieser Region um Tschernobyl, also wo es diese Reaktorkatastrophe gab. Jetzt haben sie mal nachgeguckt, woher kommt denn das alles? Also so unser eins würde ja sagen, naja, wenn man einen Organismus nur lange genug radioaktiv bestrahlt, dann mutiert der schon irgendwo hin. Hat er aber nicht. Sie haben sich die DNA dieser Hunde angeguckt, haben sich angeguckt die Mutationsraten und Mutationsakkumulationen und haben keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Hunde, die direkt am Kraftwerk leben, sich unterscheiden von Hunden, die 20 Kilometer weit entfernt vom Kraftwerk leben. So, daraus schließen sie, dass Mutationen nicht die Ursache für die genetischen Unterschiede zwischen diesen beiden Hundegruppen, Populationen, zwischen diesen beiden Hundepopulationen sind. Stattdessen vermuten sie, was ich jetzt erst gelernt habe, dass es das so gibt, gerichtete Selektion. Oh, okay. Gerichtete Selektion ist sowas wie natürliche Selektion. Achtung, es ist jetzt aus der englischen Wikipedia, gibt nicht mal einen deutschen Wikipedia-Artikel dazu, bei der ein extremer Phänotyp gegenüber einem anderen extrem und gemäßigten Phänotypen bevorzugt wird. Also nicht das Genom ist so richtig kräftig verändert, sondern die Genexpression. Mhm. So. Warum das so ist, wissen Sie jetzt allerdings auch nicht. Ich hätte da eine Idee, ob das vielleicht an der Strahlung liegen könnte.
Ja, möglich.
Kann natürlich, natürlich auch dran liegen, dass nur eine bestimmte, also weiß ich nicht, du kannst ja, keine Ahnung, wie viele Haushunde sind kastriert, die sich dann überhaupt nicht mehr fortpflanzen können. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie im Grunde einen ganz geringen Genpool, aus dem diese Fortpflanzung stattfindet. Vielleicht kommt es auch daher, wer weiß. Aber ja, Sie wissen nicht warum, aber so richtig mutiert ist da nichts.
Ja, aber irgendwas muss der ja, gut, mutieren, aber irgendwas muss die Strahlung ja machen dort. Das kann ja nicht alles irgendwelche hier Superhunde sein und das Superwürfel für die.
Ein Bärtierchen vom Mond irgendwie jetzt sich einlassen. Ja. Fand ich irgendwie ganz spannend, weil eigentlich würde man, also ich hätte erwartet, ne, also weil ich meine, wir machen ja Genmutationen mit Bestrahlung, zum Beispiel bei Saatgut. Das ist ja, was wir tun. Aber anscheinend reicht das da nicht in Tschernobyl.
Ja, mal schauen. Also dann können wir gleich von den Hunden zu den Katzen kommen. Ah. Weißt du, wo und was der Steinhaufen der Wildkatze ist?
Der Steinhaufen der Wildkatze?
Ja.
Ist das sowas wie das Gelege des Rammlers?
Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Der Steinhaufen der Wildkatze wird auch Rat der Gespenster genannt.
Im Sinne von Rad mit D oder mit T? Also ist
nee, mit D, mit das Ding, das sich dreht.
Rad der Gespenster, sehr schön.
Nein, geht zum, wie das, wir bleiben noch in der Archäologie ein bisschen. Mhm. Der Steinhaufen der Wildkatze, oder ich kann es jetzt nicht korrekt aussprechen, Rutschm el-Hiri, R-U-J-M, keine Ahnung, wie man das auf Arabisch ausspricht, Rutschm el-Hiri, das ist im zentralen Golan, so ein Stück östlich vom See Genezareth. Also das, was, ich weiß nicht, keine Ahnung, wem das da unten gehört. Ich glaube, es gehört zu Syrien, aber Israel sagt, es ist ihres. Also in der Gegend halt, ja. Hm. Da ist dieser Steinhaufen der Wildkatze. Und das ist ein Megalithkomplex. Also Zeug, das wirklich aus der Bronzezeit stammt. So, ja, ganz viele so Steinkreise, Steingräber in der Mitte und dann so Steinwälle rundherum. Also es ist eine sehr, sehr alte, 4000 Jahre alte Steinstruktur. Sehr groß. Und die wird halt auf Arabisch Steinhaufen der Wildkatze genannt. Auf Hebräisch heißt das Ganze Gilgal Rephaim, Rat der Gespenster. Mhm. Frag mich nicht, warum es so oder so heißt. Keine Ahnung, was jetzt Wildkatzen und Gespenster mit dem Ding zu tun haben.
Weil zur Sonnenwende Wildkatzen in diesem Steinkreis spuken und eigene wahnsinnige Pläne schmieden. Oder so.
Ja, ist okay.
Ja, Holger. Ist gut jetzt.
Ja, ja, sicher, nee. Holger. Also wie bei vielen von diesen uralten Dingen weiß man nicht genau, für was die da rumstehen. Ja, also irgendwer wird die gebaut haben und das war gar nicht mal so wenig Aufwand, die Dinger zu bauen.
Das, und, wie du da, was, wie du das sagst, das denke ich mir so oft auch so, weißt du, Pyramiden, Angkor, dieser ganze Wahnsinn, was da so rumsteht alles, das muss so irrsinnig viel Arbeit gewesen sein und furchtbar lange gedauert haben, dass ich immer denke, sag mal, habt ihr sie noch alle?
Ja, naja, aber das waren andere Zeiten damals. Ja, erstmal gab es Leute, die gezwungen werden konnten und einfacher gezwungen werden konnten als damals. Hm. Und es war noch nicht alles Sklavenarbeit damals, aber die Welt war halt eine andere.
Ja, die haben das halt für sinnvoll gehalten, das so zu machen. Das ist schon, was werden sie über uns sagen in 2000 Jahren?
Ja.
Also diese komischen Häuser, die da in London stehen, falls sie dann irgendwo irgendwo ausgegraben werden und flach liegen, werden die sich wahrscheinlich auch denken, das ist ein seltsamer Kultgegenstand.
Ja, aber wie gesagt, in dem Fall ist es wirklich, sind ungefähr um die über 40.000 Steine sind da bearbeitet worden und in Kreisen angeordnet. Der äußere Ring von diesem, der äußerste Ring hat 160 Meter im Durchmesser. Diese Mauern sind teilweise über 2 Meter hoch. Im Zentrum ist ein fast 5 Meter hoher Tumulus, also so ein großes Grabdingsi. Und ja, man weiß nicht, was es genau gemacht ist. Also man sagt die Wissenschaft, insgesamt sind es um die 40.000 Tonnen Gestein und man hat für den Bau mehr als 25.000 Arbeitstage gebraucht. Also das ist schon eine Zeit lang.
25.000, das sind 4 Jahre, ne? Ungefähr.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie das gerechnet ist. Arbeitstage insgesamt oder pro Person und dann muss man halt
eine Person,
Menschen, die mit dir mitgemacht
ohne Schlaf, haben. Genau, eine Person ohne Schlaf hat 4 Jahre am Stück Steine geklopft. Strafe muss sein.
Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine aufwendige Struktur. Man weiß nicht, warum es gemacht ist. Und etwas, was man immer gern vermutet bei solchen Dingen, ist ja irgendwie so, ja, wie du gerade gesagt hast, Sommersonnenwende, irgendwas mit Himmel. Irgendwas mit Himmel, irgendwas mit Sterne, so wie auch bei Stonehenge und so.
Ernte auch und so.
Ja. Und hat natürlich eine Rolle gespielt, weil damals haben die Menschen nicht in den Kalender schauen können oder auf die Uhr schauen können oder sonst irgendwie was, haben auch keine Teleskope gehabt zum Schauen. Da hast du, wenn du den Himmel irgendwie sinnvollerweise beobachten wolltest und dann so herausfinden wolltest, wann eben ja geerntet, ausgesät werden muss, wann nämlich Feste gefeiert werden muss, dann hast du dir so Dinger hinstellen müssen wie eben Stonehenge. Aber ich finde es immer ein bisschen, selbst wenn ich Astronom bin, finde ich es immer ein bisschen übertrieben zu sagen, ja, hier die älteste Sternwarte der Welt und irgendwie sowas, weil
das ist auch dann in dem Fall irgendwie ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder?
Ja,
kann man sowas, kann man doch auch mit einer kleineren Tonscheibe irgendwie.
Ja, natürlich kannst du das, aber es gibt auch ganz viele solche Dinge aus Holz. Ich weiß nicht, die haben auch einen Fachbegriff, aber Rundkreisanlagen, Rundgrabenanlagen, wo man heute doch Spuren sieht, also die Kreisgrabenanlage, so heißen die Dinger. Die Kreisgrabenanlage von Goseck in Sachsen-Anhalt, die ist so ein Ding, die man noch rekonstruieren konnte, die war komplett aus Holz, aber man hat halt noch so durch die Verdichtungen in der Erde rekonstruieren können, wo diese Holztrümmer rumstehen, und die haben es halt heute jetzt komplett nachgebaut, kann man sich anschauen, sehr zu empfehlen, und da sieht man eben, das ist halt gemacht, du brauchst halt irgendeine Art von Kalender, du musst irgendwie aufzeichnen, du stellst dich hin und sagst, okay, die Sonne ist jetzt da, die Sonne geht heute da unter, und dann stellst du dich morgen hin und sagst, okay, jetzt geht sie da unter, und übermorgen geht sie da unter, das musst du irgendwie aufzeichnen, und dann haust du ja Pflöcke in die Gegend, damit du halt siehst, okay, wenn die Sonne jetzt wieder über dem Pflock untergeht, dann kommt bald
der nächste
Winter. Pflock. Und wenn die Sonne jetzt über dem großen Pflock untergeht, dann weiß ich, okay, jetzt ist hier Wintersonnenwende, jetzt werden die Tage wieder länger oder sowas. Also so ganz, ganz vereinfacht gesagt, kann man sich vorstellen, wie diese Anlagen auch zu astronomischen Zwecken genutzt worden sind.
Ich wollte gerade sagen, warum aber baut man dann solche riesigen Strukturen? Das ist ja völlig ineffizient.
Naja, nein, es geht, vermutlich kann man es auch anders machen, aber wie willst du das denn sonst machen? Ich kann mir ja nicht hinsetzen, das Ganze jetzt hier in mein Notizbuch schreiben, in der Bronzezeit. Oder ich kann mir meinen Computer tippen oder sowas. Ich muss irgendeine Art von dauerhafter Struktur haben, weil sonst kann ich das nicht aufzeichnen. Das sind ja auch Projekte, die über Generationen hinweg gemacht werden und verwendet werden. Und dann kommt dazu, dass es eben nicht nur...
Stimmt, es gibt ja überhaupt kein Zeitgeber in diesem Sinne.
Ja.
Also du kannst ja gar nicht sagen, niemand weiß, wann der 1. Januar ist. So, ja,
genau.
Stimmt, ja.
Du
musst, das heißt, wenn du sowas in der Größe von einer Nebrascheibe hast oder so, musst du ja auch wissen, an welchem Tag du sie in welche Richtung ausrichtest und woher weißt du, wann dieser Tag ist.
Ja, also das, ja genau. Und vor allem, das ist halt der Punkt, um den es mir eigentlich ging, diese Anlagen, die haben natürlich auch ganz, ganz viele andere Zwecke gehabt. Das war jetzt nicht einfach nur eine Sternwarte, wo 5 Wissenschaftler in Fellen drin gesessen sind, ja, sondern das waren religiöse Anlagen, das waren irgendwelche sozialen Anlagen, das waren Festungsanlagen, also wissen wir heute alles gar nicht, aber jetzt irgendwie sozusagen, dass das jetzt einfach nur hier da die älteste Sternwarte der Welt, was man von Goseck oft sagt, mag richtig sein, weil man hat dort etwas betrieben, was wir heute Astronomie nennen würden, aber wie gesagt, man darf das nicht verwechseln mit dem, was damals gemacht ist. Egal. Diese Anlage jetzt hier im Golan, da hat man auch bis jetzt gedacht, okay, dass die tatsächlich zumindest eine astronomische Ausrichtung hat, weil tatsächlich man gemessen hat, sogar ein paar Mauern, ein paar dieser Eingänge, Lücken in diesen Mauern schauen so aus, als wären sie so auf die Sonnenwende, auf die Tag- und Nachtgleichen und so weiter ausgerichtet. Das heißt, da hab ich gedacht, okay, dann ist das natürlich auch irgendwas Religiöses abgegangen, nämlich Zeremonien, die man dann zu den entsprechenden Zeiten gemacht hat und so weiter, Kalendernutzung, all das, was ich gerade erklärt habe. Jetzt aber ist eine neue Arbeit erschienen in einer schönen Fachzeitschrift mit dem Namen Remote Sensing. Das klingt so ein bisschen
Fernheilung international.
Ja, es ist von der, die Leute sind von der Uni in Tel Aviv. Ich weiß nicht, vielleicht war Uri Geller mit dabei. Müssen wir schauen. Nee, es ist schon seriöse Forschung. Und da geht's halt Remote Sensing. In dem Fall geht's halt ja um Techniken, wie du halt dann, ja, das Ganze analysieren kannst aus der Ferne. Also, du fliegst mit Flugzeug drüber und misst sowas. Und die haben geomagnetische Analysen gemacht und tektonische Rekonstruktionen. Das heißt, die haben im Wesentlichen geschaut, die Erde bewegt sich, alles bewegt sich. Was hat sich da bewegt? Weil wir können zwar jetzt messen, wie das Ding jetzt ausschaut oder jetzt orientiert ist, aber wie war es denn damals? Die haben festgestellt, gerade in der Ecke hast du eine hohe Geodynamik. Das heißt, die ganze Gegend hat sich wirklich so um bis zu 15 Millimeter pro Jahr verschoben, der Boden dort. Und wenn man das zurückrechnet, zeigt sich, ja, die ist damals ganz woanders gelegen, also ganz woanders, aber die war tatsächlich, wenn du das zurückrechnest auf die damalige Zeit, dann hat das gar nichts mehr mit Astronomie zu tun oder irgendwelche astronomischen Ausrichtungen.
Verdammt. Das hat sich zufällig in eine plausible Erklärungsposition gebracht.
Naja, es ist immer schwierig. Das ist 4000 Jahre alt, das Ding.
Ja, klar, aber ich finde die Forschung, guck mal, hier geht genau die Sonne, da ist Sommersonnenwende, dafür war es also gut. Und dann rechnest du zurück und dann steht das Ding auf einmal um 73 Grad verdreht.
Ja, also, wie gesagt, wir wissen jetzt wieder hier, wie bei der Kleopatra, wir haben wissen mehr, aber wir wissen weniger.
Da
wir wissen, dass das Rad der Gespenster keine Sternwarte war, aber was es war, wissen wir trotzdem nicht.
Was wir aber wissen und sicher wissen, weil wir es nachgemessen haben, das ist, also was heißt wir, also an der University of Maryland, da hatten sie ein bisschen Langeweile und haben dann Fernsehen geguckt und haben 160.000 englischsprachige Filme mit Untertiteln sich verschafft. Und haben in diesen Untertiteln, das waren Filme zwischen 1970 und 2000, gezielt nach mörderischen Verben geguckt. Und zwar töten, ermorden und Variationen davon. Okay. Allerdings nur aktiv, also wenn jemand gesagt hat, ich töte und nicht, sie wurde getötet oder sowas. Und haben gemessen, wie viele dieser mörderischen Verben denn in den Filmen vorkommen und haben festgestellt, Filme werden mörderischer.
Ui.
1970 waren noch weit unter 0,5% aller Dialoge über Mord. 2020 waren es schon fast 0,5%. Was ich ehrlich gesagt irritierend finde, weil ich habe das Gefühl, dass sie alles irgendwie, vielleicht gucke ich auch zu viel ZDF, das kann auch sein, aber wenn ich das Fernsehen anmache, läuft ein Krimi und jemand ist ermordet worden.
Ich wollte gerade sagen, Mittlerweile ist alles, es gibt ja fast nur noch Krimi, also ja. Krimi und Nachrichten.
Genau, und Kopfschuss. Und Bares für Rares, da lege ich Wert.
Stimmt, drauf. Ja.
Interessant ist, dass auch, selbst wenn es nicht Krimis waren, die Leute mehr über Töten und Morden gesprochen haben als vor 50 Jahren noch.
Okay.
Und es kommt auch bei weiblichen Filmfiguren häufiger vor. Also auch da ist es gewalttätiger geworden, aber noch sind es immerhin immer die Männer, die verstärkt über Töten und Morden reden.
Ja, sonst.
Das wäre jetzt auch wieder Wissen, dass man, wenn ich das so erzähle, denke ich, ja und? Naja.
Ja, dann rede ich nicht über Töten und Morden, sondern über was ganz anderes. Ich rede über Merkur. Da ist nämlich die Raumsonde Bepi Colombo vorbeigeflogen. Vor kurzem, also die ist schon öfter vorbeigeflogen, die fliegt die ganze Zeit an dem Ding vorbei, die ist schon seit langer Zeit auf dem Weg zum Merkur und jetzt könnte man sich denken, warum ist die so lange unterwegs, das ist doch gleich nebenan, das ist ja quasi zwei Planeten weiter.
Habe ich eine ganze Sendung zugemacht zu dem Thema.
Habe ich gehört und kann ich empfehlen, sich auch anzuhören.
Der Schluss ist vor allen Dingen sehr schön, ne? Wie ich einen ernstzunehmenden Wissenschaftler, wonach habe ich ihn gefragt, nach irgendwelchen Star Trek Sachen, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat er lustig geguckt und wir haben die Sendung dann ganz schnell beendet.
Jedenfalls ist diese Raumsonde Bepi Colombo ist eine gemeinsame Produktion von Europa, also der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur. Die sind 2018 schon, ja, also 6 Jahre ist das schon her, 2018 gestartet und werden erst 2026 beim Merkur ankommen, beziehungsweise in eine Umlaufbahn vom Merkur schwenken. Und warum das so lange dauert, liegt halt daran, dass der Merkur so nah an der Sonne ist. Das heißt, er steckt tief im Gravitationstrichter der Sonne, bewegt sich sehr schnell um die Sonne rum. Und wenn du deine Raumsonde hinschicken willst, dann musst du halt auch entsprechend schnell werden und dann entsprechend abbremsen. Also die Details über die ganze Dynamik hört euch in Holgers Folge an. Da wird das sehr schön erklärt, warum das kompliziert ist. Aber um das alles hinzukriegen, kann man halt nicht einfach hinfliegen, aufs Gas treten, auf die Bremse treten oder so ist da, sondern muss halt ganz viele Swing-Bys machen, also die Gravitationskraft der Planeten nutzen. Und das hat die Raumsonde gemacht. Die hat angefangen mit einem Swing-By bei der Erde, dann kamen 2 bei der Venus und insgesamt 6 Stück. Beim Merkur und der letzte Swing-By am Merkur, der noch nötig war, damit die Raumsonde nächstes Jahr dann tatsächlich eine Umlaufbahn um den Merkur kriegen kann, dieser letzte Swing-By, der hat jetzt am 8. Januar stattgefunden. Und dabei hat man natürlich auch gleich ein paar schöne Bilder gemacht, weil man war jetzt so nah, wie man noch nie am Merkur dran war. 295 Kilometer von der Oberfläche weg ist die da rumgeschwenkt.
Das ist wirklich nah.
Ja.
Kann man auf den Merkur einfach drauf gucken oder hat der auch irgendwie wie Venus so eine Atmosphäre? Nee,
hat nix. Also der ist so nah dran an der Sonne, da hat auch so wenig Masse. Das ist der kleinste Planet im Sonnensystem. Das heißt, das bisschen Atmosphäre, was der mal gehabt hat, hat ihm die Sonne schon längst weggepustet mit ihrem Sonnenwind und so weiter. Und doch wird er alles aufgeheizt, dann bewegt sich der schnell, geht weg. Also der Merkur hat keine Atmosphäre, aber was Merkur hat, ist tatsächlich Wasser, was überraschend ist, weil...
So dicht an der Sonne?
Ja, da hat es, wenn auf der Tagseite von Merkur hat es bis zu 450 Grad. Ja. Auf der Nachtseite nicht, aber das Ding dreht sich, also es ist immer mal Tag und Nacht. Aber was der Merkur hat, ist Krater. Der schaut so aus wie der Mond in erster Näherung. Also grau mit Kratern. Aber weil die Rotationsachse vom Merkur fast genau senkrecht zur Sonne steht, gibt es tatsächlich an den Polen Krater, wo nie die Sonne reinscheint. Ah. Da ist immer finster innen drin. Mhm. Da kommt die Sonne einfach nicht hin.
Rira Runkel am Kraterrand ist dunkel.
Mhm. Ja, genau. Also im Krater am Rand.
Oder so.
Aber und da gibt es eben Hinweise von einer früheren Sonde, die dort war, gibt es Hinweise, dass es dort in diesen immer dunklen Kratern Wasser geben könnte. Was überraschend wäre, eben bei so einem Planeten, wo es 450 Grad hat. Mhm. Aber genau deswegen hat man unter anderem Pepe Colombo hingeschickt. Also aus vielen, vielen Gründen. Aber das ist eines der Gründe, eines der Dinge, die Pepe Colombo rausfinden soll. Und wenn die dann da ist nächstes Jahr, dann kann sie sich den in Ruhe anschauen. Und dann kriegen wir vielleicht auch raus, ob da wirklich Wasser am Merkur rumliegt oder nicht.
Wäre das, also Pepe Colombo, also die Sendung, die ich da aufgenommen habe, ging über zwei Missionen, Pepe Colombo.
Heißt Colombo, ist aber Colombo, weil ich immer wir haben über Krimis geredet.
One more thing. One more thing. There's water on Mercury.
Er war ein italienischer Wissenschaftler, nachdem sie benannt ist, der Giuseppe Colombo.
Das ist ja, die Idee dahinter ist ja, nach den Bedingungen für Leben im Sonnensystem zu suchen. Wäre in solch extremen Bedingungen wie auf Merkur dann auch Leben möglich? Nee, ne? Das ist halt Eis.
Also nicht jetzt Leben im Sinne von, dass wir jetzt glauben, da sind welche Mikroben zu finden.
Bärtchen,
ja, also das eher nicht, weil weiß man nicht, entwickelt hat sich da vermutlich nichts so nah an der Sonne. Wenn, dann müsste man wieder irgendwelche Panspermie-Hypothesen ranziehen, dass vielleicht irgendwie Leben im Inneren von Meteoriten von irgendwoher der Erde wahrscheinlich auf den Merkur gekommen ist. Kann man nicht ausschließen, ist eher unwahrscheinlich. Ja, was man sich überleben kann, ist, ob wir dort leben könnten. Also das kann man sich schon überlegen. Gibt doch
so am Kraterrand irgendwie so.
Ja, es gibt auch einige Science-Fiction dazu, wo das passiert, also wo Menschen auf dem Merkur leben. Müsste man natürlich unterirdisch machen, weil sonst hast du viel zu viel Sonnenwind. Das ist extrem gefährlich, tödlich da draußen. Also da kannst du nicht auf der Oberfläche rumlaufen oder nur sehr kurz und auch irgendwelche Habitate auf der Oberfläche. Erstens mal ist es zu heiß dort natürlich an so gut wie allen Stellen. Aber wenn es da wirklich in diesen Polkratern große Mengen an Wasser gibt, dann könnte man sich überlegen, ob man tatsächlich da unterirdische Basen irgendwie hinbaut und dann muss man sich überlegen, okay, wie kommt man da hin? Mein Raum ist ja schon schwer genug, eine unbemannte Sonne zu schicken. Also, aber
was will man da?
Naja, du hast eine absolut einmalige Möglichkeit, die Sonne zu beobachten.
Okay, also,
da kannst du dann irgendwelche Teleskope da hinstellen, die halt die Sonne beobachten können, wie kaum von woanders, weil du bist auf einem Himmelskörper ohne Atmosphäre, direkt in der Sonne dran. Also das wäre ein Ding, das mir sofort einfällt, was man auf dem Merkur machen könnte.
Aber warum sollte man das bemannt machen?
Weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber keine Ahnung, ob man das irgendwie so machen muss.
Also es hat eine gewisse Coolness, natürlich so bemannte Sachen, aber gerade da,
weißt du übrigens, wo der Merkur oder die Menschen auf dem Merkur eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Science Fiction, aber auch in der Wissenschaft spielen?
Menschen auf dem Merkur, nein.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, und bitte hier Hörerschaft, weist mich darauf hin, wenn ich mich täusche, die Robotergesetze von Isaac Asimov, die kennst du ja, also Roboter darf kein menschliches Wesen zusetzen, Roboter muss den Menschen gehorchen, Roboter muss seine eigene Existenz beschützen und so weiter, die kennen wir alle, die tatsächlich einerseits aus der Science-Fiction stammen, aber durchaus auch jetzt mit KI und so weiter immer mehr in der echten Forschung eine Rolle spielen, auch in der ganzen KI-Gesetzgebung und so weiter, also die tauchen da schon auf. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, taucht das erste Mal diese Robotergesetze auf in einer Kurzgeschichte, wo Menschen auf dem Merkur sind. und auf dem Merkur irgendwas machen müssen und dann drehen irgendwelche Roboter durch und so und dann stellen sie fest, dass da irgendwelche, eben dass die Robotergesetze, die da eingebaut sind, so miteinander kollidieren, dass der Roboter nicht vor- und zurückweist und dann irgendwie auf dem Merkur blöd im Kreis rennt und dann die Menschen fast sterben, weil sie den Roboter nicht hinbekommen. Also kann auch sein, dass es eine andere Geschichte ist, aber ich glaube, das war die Geschichte tatsächlich. Genau, Runaround habe ich jetzt genannt. Runaround heißt die Geschichte und das muss die Geschichte sein, die auf dem Merkur spielt. Also als in der Science-Fiction-Welt von Asimov die Menschen den Merkur probieren zu besiedeln.
Du sagtest ja, auf dem Merkur ist es, im Krater ist es sehr kalt. Was kann man da machen? Mhm. Da kann aufheizen. Man Bier lagern.
Stimmt, noch besser.
Weil Bier hat es gerne kühl. So.
Genau.
Und weil Bier es gerne kühl hat, also das Bier im Glas möglichst lange kühl sein sollte, hat sich ein Maschinenbauer namens Claudio de Castro Pellegrini von der brasilianischen staatlichen Universität São João del Rei hingesetzt, hat Mathematik benutzt, also keine und Simulation. Und einen
Kühlschrank erfunden.
Genau. Zog sich jahrhundertelang zurück und erfand, hat sich hingesetzt und hat sich gedacht, wie muss denn eigentlich das ideale Bierglas aussehen, damit das Bier so lange wie möglich kühl bleibt in diesem Glas. Das hat er mathematisch, also der hat das ausgerechnet, zu Fuß sozusagen, ohne irgendwelche Simulationen zu bemühen, was ich ganz witzig finde. Das ideale Glas wäre eine Kugel. Weil Wärme, ne, also wegen Thermodynamik und so, aber geht ja nicht. Kannst ja schlecht eine Kugel auf den Tisch, weil dann fällt dir ja ständig die Kugel um. Ne?
Ja.
Das funktioniert nicht. Also hat er sich gedacht, wir müssen noch was anderes machen, weil vor allen Dingen mit der Kugel funktioniert nicht so richtig, weil ein Bierglas ja nach und nach leer getrunken wird. Ne? Mhm. Und das geht aus Kugeln auch nicht so gut, weil da weiß man ja immer nicht so genau, wo die Öffnung ist, weil es eine Kugel ist. So, jetzt ist er hingegangen, hat gesagt, okay, das Glas muss rund sein, der Boden muss perfekt wärmeisoliert sein. Hat er jetzt einfach mal gesetzt, so als Näherung an seine Rechnung. Der Glaswand ist jegliche Isolationswirkung abgesprochen worden, ebenso der Schaumkrone. So. Und dann hat er angefangen zu rechnen und ist außerdem davon ausgegangen, dass das Bier überall im Glas ungefähr die gleiche Temperatur hat. Dann hat er gerechnet und hat die Lösung gefunden. Und die Lösung ist eins der schlimmsten Gläser, das ich überhaupt noch kenne. Eine Sektflöte mit offenem Rand. Die kennst du, die sind so ein bisschen tulpenförmig, sehen die aus. Also ne, so ein sehr, sehr schlankes Glas, was dann am Rand oben sich so ausstülpt. So ein bisschen wie früher von Dagobert Duck die Schrotgewehre, mit denen er geschossen hat.
Weißt du,
das fand ich total enttäuschend, weil es gibt genau zwei Glasformen oder drei, die ich echt scheiße finde. Das eine ist die Sektflöte, das andere ist dieses komische ausgestülpte Sektflötending. Und dann gibt's noch ein drittes Glas, das ich total scheiße finde. Das gehört nicht hierhin, weil das nicht in dieser Wissenschaft wissenschaftlich betrachtet wurde. Aber ja, also wenn du möglichst lange kaltes Bier haben willst, dann nimm ein Glas, für das ich dich hassen werde.
Ja, nee, also ich trinke das Bier dann halt einfach so, wie man es macht. Ich tue es halt einkühlen und dann trinke ich es, weil es ist, abgesehen davon, das ist halt eine mathematische Näherung, ist sicher auch interessant, aber wir wissen, dass der Schaum isoliert, darum ist er ja auch unter anderem drauf auf dem Bier.
Das würde bedeuten, dass tschechisches Bier am längsten kalt bleibt.
Weiß ich nicht, aber man kann ja auch Bier so machen, dass kein Schaum da ist. Das kann man ja auch irgendwie ein bisschen beeinflussen, wie viel Schaum da ist und wer nicht und so.
Ja klar, also das könnte man ja tatsächlich mal, das kann man ja sogar messen, während man in Tschechien im Urlaub ist. Sag einfach, gib mir mal ein Bier und dann sagst du, gib mir mal ein Bier ohne Schaum. Dann guckt er dich komisch an. Aber in Tschechien, ich weiß nicht, was in Tschechien, wenn man da Bier kauft, ist immer das halbe Glas Schaum.
Ja, da gibt's ja, es gibt
das ist Tradition bei denen. Aber ich finde,
ja, es gibt drei, da gibt's ja verschiedene Arten. Es gibt sogar eine Art, das zu zapfen, wo du eigentlich nur Schaum hast.
Ja, stimmt. Das ist mir auch mal erklärt worden. Ich wusste sogar mal, wie das heißt, aber ja.
Ja, irgendwas mit Milch auf Tschechisch.
Es gibt einen YouTube-Kanal, den verlinke ich einfach mal in den Shownotes. Der heißt Honest Guides. Das sind zwei Typen aus Prag, die den ganzen Tag in Prag rumrennen und so Bargeldwechselbetrüger filmen und dann auch mal erzählen, warum die beste Burgerbude nicht die beste Burgerbude ist und so. Und die haben das mal mit dem Bier gemacht. Das, ja, verlinke ich.
Ja, also das ja, ist eine interessante Forschung, aber ich glaube jetzt nicht, dass deswegen alle anfangen werden, hier ihre, also das Oktoberfest mit Sektflöten kann ich mir nicht vorstellen. Also.
Weißt du, diese ganze so im Käferzelt. Im Käferzelt trinken wir das Bier nur aus Sektflöten, weißt du?
Genau, ja. Und da den anderen Festzelten hast du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 1 Liter Sektflöten wahrscheinlich. Ja,
oh, riesige Sektstiefel.
Genau. Ja, was man halt machen kann, wenn was zu kalt ist, man kann auch einfach Eis reingeben. Und es gibt sogar, man kann auch Bier mit Eis
reingeben. Moment, wenn was zu kalt ist, kann man Eis reingeben?
Ja, dann wird es noch kälter. Nein, wenn was nicht kalt ist, habe ich gemeint, so. Meine Güte.
Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie einen neuen Ansatz aus.
Nee. Gut. Wenn was nicht kalt genug ist, kann man Eis reingeben. Das funktioniert meistens recht gut. Und wenn man es jetzt, wie du gesagt hast, im Käferzelt sehr, sehr exklusiv haben will, dann hat die Wissenschaft jetzt eine neue Möglichkeit gefunden. Da kann man sich jetzt nämlich, wenn man zumindest beim Alfred-Wegener-Institut einbricht und deren Eisbohrkernlager aufbricht, kann man sich dort 1,2 Millionen Jahre alte Eiswürfel rausholen.
1,2 Millionen, ey.
Ja, das älteste bisher gefundene Eis.
Wahnsinn.
Ja, das haben die eben Leute vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven sitzen, wenn ich mich richtig erinnere, in der Antarktis logischerweise ausgebuddelt. Die haben da fast 3 Kilometer, 2800 Meter haben sie runtergebohrt und dann waren sie auch schon unten, also weiter ging es ja nicht. Also
okay.
da war halt Gestein, sie waren durchs Eis durch und haben diesen ganzen Bohrkern da rausgeholt und jetzt sind sie dabei, das zu untersuchen. Also da, sie haben aber schon ein paar Sachen rausgefunden, weil du siehst ja dann auch aus den Schichtungen, kannst du alles Mögliche rausholen, kannst die Temperatur bestimmen, die damals geherrscht hat und so weiter und so fort.
Atmosphärische Zusammensetzung.
Genau. Und was man zum Beispiel weiß, ist, dass der Abstand, also wir wissen, es gab Warmzeiten, Eiszeiten und so weiter hin und her, haben sich abgewechselt und man weiß, dass der Abstand zwischen diesen Wechsel, zwischen diesen Eiszeitzyklen in der Zeit vor 800.000 bis 1,2 Millionen Jahren gewachsen ist. Also, aber wir wissen nicht warum.
Also die Warmzeiten und die Eiszeiten oder Warmzeiten und Kaltzeiten waren länger, die dehnen sich aus.
Genau, genau.
Dunkle und gewisse Energie.
Genau. Nein, wissen wir nicht, aber genau, jetzt haben wir
halt. Ja, heute dunkle Energie. Und Oumuamua.
Genau. Aber jetzt haben wir tatsächlich Proben aus dieser Zeit. Und mit diesen Proben wollen sie jetzt rausfinden, warum das so war. Also es ist eigentlich jetzt noch kein wissenschaftliches Ergebnis, das ich berichte, sondern nur die erfolgreiche Datensammlung, wenn man so will. Ich war ja mal am AWI und habe da ein paar so Leute interviewt, weil ich da gedacht habe, ich schreibe mal ein paar Reportagen, weil ich dachte, ich will mal Reportagen schreiben üben. Hat mir dann keinen Spaß gemacht, darum mache ich das seitdem nicht mehr. Aber es war sehr, sehr interessant, dort zu sein und mit den Leuten zu reden. Und da habe ich auch mit einem Forscher geredet und dann tatsächlich auch die Eisbohrkerne angeguckt. Also wir waren dann wirklich da in diesem Lager und wir haben dann auch so diese Proben angeschaut und so. War sehr spannend.
Ja, war ich auch mal drin. Aber ich fand es dann am Ende wesentlich weniger spektakulär, als man es so erwarten würde. Also so.
Naja, es ist halt Eis, was soll
denn? Ja, eben, es ist halt ein großes Kühlhaus mit so Kisten und da liegen halt Eisstücke drin. Ja, also ich finde das auch immer wieder, wenn man so Forschungsinstitute, was ich jetzt die letzten über 10 Jahre gemacht habe für die Helmholtz-Gemeinschaft, die besucht, man hat ja immer so ein Enterprise-Bild oder irgendwie sowas im Kopf, ne? Da wird ja Spitzenforschung, also Fusions-Ra. Und dann kommst du da hin und dann ist irgendwie so ein Büro mit Standardmöbeln und da stehen dann 2 PCs, auf denen irgendwelche komischen Zahlenkolonnen passieren. Also ich war total oft unterwältigt. Also weißt du so, also das war so eine Art Textbildschere. Also was die Leute mir erzählt haben, war total krasser Cutting-Edge-Wissenschaftsscheiß. Aber wo die das gemacht haben, das war halt so langweilig wie irgendwie.
Ja, es ist halt alles
Versicherung. Schon
alles so aus. Ja, so rumbastelbar. Ich meine, das Coolste, was ich dort gesehen habe, war tatsächlich so, ja, das Fitnesscenter für Fische. Das war toll. Also da haben sie haben so einen Strömungskanal gehabt. Da konnte man Fisch reinstecken und dann musste der schwimmen. Und die konnte aber die Strömung verändern. Der konnte auch nicht stehen bleiben oder sich hinsetzen oder rausgehen oder was immer. Ist halt ein Fisch. Und die haben halt wirklich, die konnten die Strömung aufdrehen bis zum geht nicht mehr. Und ja, dann haben sie geguckt, wie lange der Fisch das durchhält. Bis er nicht mehr mit kann.
Ein bisschen komisch, ne?
Also
ein
ja, ich hab's dann auch.
Fieses.
Also ich habe
so,
damals
Fisch.
Ja, ich habe die Texte, ich kann die auch verlinken in den Shownotes, wenn ich sie noch finde. Die Texte, die ich damals geschrieben habe, waren seriöse Texte. Ich habe probiert, Reportagen zu schreiben. Aber ich habe dann auch mit den Leuten geredet und gedacht, ihr macht doch sicher nach Feierabend. Ihr holt euch da Fischer und dann macht ihr hier Wett. Welcher Fisch länger schafft. Ihr wettet da drauf, oder? Und Bro, haben sie aber nicht gesagt.
So Kakerlakenrennen.
haben sie aber nicht gesagt, leider. Aber die Forschung dahinter ist natürlich ernsthaft, weil
das machen die garantiert. Das ist genauso wie in Dresden-Rossendorf. Da war ich auch mal und da machen sie auch so Beschleunigerzeugs. Und dann kommst du halt auch in so ein Gebäude und steht halt so völlig unmotiviert, steht in der Ecke, also wirklich so, also jetzt nicht irgendwie groß beleuchtet, so steht in der Ecke, einfach so eine schwebende Pfanne. So weil sie Bock drauf hatten, mit Magneten rumzuspielen, schwebt da halt so eine Pfanne rum. Fand ich auch ganz schön.
Ja, aber in dem Fall geht's darum, dass sie halt, du brauchst halt Energie als Fisch dafür, wenn du rumschwimmst, und wie lange du das schaffst, das hängt von der Temperatur ab des Wassers und vom CO2-Gehalt des Wassers, und dadurch hat das natürlich Klimaauswirkungen. Das ist alles, ich habe da alles Klimaforschung, die ich da berichtet habe, und die haben halt festgestellt, ja, okay, wenn jetzt die Meere wärmer und CO2-haltiger werden, dann werden es manche Fische deutlich schwerer haben, ja, da mitzuhalten und schnell genug zu schwimmen, und werden dann halt von anderen, denen es weniger schwer fällt, aufgefressen.
Ja, die müssen sich dann einfach nur dahinstellen und Maul aufmachen, und dann fliegen denen die quasi die gebratenen, also Tauben, also die anderen Fische in den Mund. Schlaraffen Ozean.
Genau, ja, also es war, wie gesagt, war spannende Sache. Und die Eisbärkenner auch, wenn die liegen halt rum, die tun nichts, aber war spannend, das zu sehen.
Das heißt, wir weiter zurück können wir auch nicht gucken. Wir wissen auf der Erde kein älteres Eis als dieses, oder?
Ach, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, ob es das geht, aber in dem Fall haben sie halt, man weiß ja auch nicht hundertprozentig, wie weit das da überall runter geht. Sie sagen auch, vielleicht könnte man wirklich direkt, zumindest wenn du das ganz unten des Eis untersuchst, weil der Borgekern reicht bis zum Grundgestein, aber sie sagen, man kann nicht ausschließen, dass das Eis ganz unten vielleicht noch älter ist, aber muss man sich halt erstmal genau anschauen.
Dazu ist
das Ding ins Labor. Momentan haben sie es halt rausgeholt in der Antarktis, aber jetzt muss das Zeug halt mal irgendwie nach Bremerhaven kommen, und da kommt es irgendwann im Frühjahr an, glaube ich, oder im Sommer kommt es an, schreiben sie dort. Also, weil es dauert ein Stück, bis du von der Antarktis dort bist. Das ist auch nicht mit der Post schicken, die Eisbohrkerne.
Geht ja auch mit. Flugzeug, obwohl.
Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber sie werden schon wissen, wie sie es tun, nehme ich an.
Ja, ich schätze mal, dass die Kühlung auf dem Schiff ist. Die Kühlkette darf ja nicht unterbrochen werden. Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, wo wirklich die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf.
Nee.
Ja. Ich komme mit meiner letzten Nachricht zu Beginn dieses Jahres, und da geht es um Großzügigkeit. Okay. Schwedische Wissenschaftlerin, und zwar vom Institut für Verhaltenswissenschaften und Lernen der Uni Linköping, haben sich geguckt, wer ist denn eigentlich wie großzügig, und haben Menschen fiktives Geld gegeben, das sie an hypothetische Empfänger verteilen konnten. Mehrere Runden gemacht und haben den Probandinnen verschiedene Informationen über die Empfänger mitgegeben und gesagt, der ist Wissenschaftsjournalist, das ist der Florian, ist Wissenschaftsjournalist, das ist der Holger, der isst gerne Vanille, ne, so, also Hobbys, politische Ansichten, Lieblingsfilme und sowas, und haben die dann fiktives Geld verteilen lassen, und in einer dieser Runden haben sie die Religion der Empfänger preisgegeben. Stellt sich raus, religiöse Menschen sind nicht großzügiger als Atheisten.
Okay.
Einschränkung: Gläubige werden deutlich großzügiger, wenn sie wissen, dass die EmpfängerInnen derselben Religion angehören wie sie selbst.
Ach, okay, den eigenen gibt was, aber den anderen nicht.
Bonus: Das gilt auch für die Atheisten.
Man spendet lieber für andere Atheisten.
Super, oder? Ja. Und dann haben sie irgendwann im Artikel noch ein paar mehr Arbeiten zitiert. Es gibt noch eine aus den USA, Ägypten und Libanon. Da haben sie ähnlich nachgemessen und haben gesehen, und das ist nur in den USA, obwohl, man weiß es nicht, Muslime in den USA sind besonders großzügig gegenüber anderen Muslimen. Und zwar mehr als die Christen gegenüber und die von der Atheistenreligion den Atheisten gegenüber.
Oh, jetzt hast du böse E-Mails kriegen, weil du Atheistenreligion gesagt hast.
Ja, Religiöse, ja, ist ja klar, dass die Religiösen ihre eigenen. Ja, aber die Atheisten auch, ne? Das ist ein bisschen doof. Schön ist auch, in Ägypten und in Libanon haben sich Christen und Muslime kaum unterschieden. Atheisten konnten sie nicht messen, weil da wohnen keine.
Ja, gut, wahrscheinlich wohnen da schon welche, aber die sagen es nicht, weil sie es umgebracht
haben. Entweder das, also sie haben geschrieben, es waren zu wenige Atheisten vertreten, um seriöse Daten zu erzeugen.
Ja, ich habe sowas Ähnliches noch für den Abschluss. Du hast hier Religion, ich habe Partnerschaft.
Ja, ist ja sowas Ähnliches.
Genau, aber in dem Fall geht's um Forschung von der Uni Bremen. Mhm. Und die haben sich Menschen angesehen oder untersucht in den Studien, und zwar geschaut, wie ist das jetzt wirklich mit Singles und Menschen in Partnerschaft? Welchen Menschen geht's besser und warum ist das so?
Den partnerschaftlich Organisierten geht's besser.
Ja, also ist die Frage irgendwie, in dem Fall haben sie sich konzentriert auf lebenslange Singles.
Oh. Okay.
Wie sich das von Menschen mit Partnerschaften unterscheidet. Und sie haben tatsächlich 77 Menschen aus Europa waren in der Studie vertreten. Und tatsächlich, es kommt jetzt nichts raus, was einen überrascht in dem Fall. Also es geht vor allem, hängt von der Definition von Single ab. Also wenn Menschen, die in der Vergangenheit schon mal eine Beziehung hatten, aber aktuell Single sind, denen geht's jetzt, ich sag euch, was geht besser heißt, und zwar denen geht's besser als die, die noch nie in einer Partnerschaft waren. Aber bei allen Definitionen von Single sind Unterschiede zu den Paaren mit dabei. Mhm. Und es ist, schreiben sie auch, weniger die Partnerschaft selbst, die Zufriedenheit, das war der Punkt, den sie sich vor allem angeschaut hat, die Zufriedenheit beeinflusst, sondern dass es Selektionseffekte sind, sagen sie. Also wenn du jetzt zum Beispiel extrovertiert bist, dann neigst du eher dazu, in der Partnerschaft zu leben, als wenn du es nicht bist. Das heißt, da gibt es schon mal ein bisschen Selektionseffekte und vor allem kulturelle Effekte gibt es. Also wenn sie Süd- und Osteuropa sich angesehen haben, da wird viel mehr geheiratet, es ist viel mehr gesellschaftlich erwünscht, dass du heiratest. Da leidest du als Single mehr, mhm, als jetzt bei uns zum Beispiel.
Ja.
Genauso überhaupt.
Ja, ja. Ich habe polnische Bekannte, die sagen das auch immer. Die sagen, es ist so furchtbar, wenn du da irgendwie 30 bist und nicht verheiratet, die halten dich alle für geistesgestört. Das muss echt krass sein. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen hier. So bei uns und in meiner Blase sowieso nicht.
Genau, und das ist auch mit der Studie drinnen gewesen. Also einerseits mal haben sie das Geschlecht angeschaut natürlich. Alleinstehende Frauen sind meistens zufriedener als alleinstehende Männer.
Alleinstehende Frauen sind zufriedener als alleinstehende Männer. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also finde ich völlig plausibel. Obwohl ich keine Frau bin und mich mit Frauen auch kaum auskenne, aber ich finde es total plausibel.
Ja, und Ältere, und das betrifft jetzt das, was du gerade gesagt hast, ältere Singles, die kommen besser mit ihrem Status klar als die im mittleren Alter. Und die Vermutung der Forschenden ist, dass wenn du jetzt mal über die Phase drüber bist, wo du, also alle kommen hier, hey, du bist 30, heirate doch, ja. Wenn du 60 bist, dann haben die Leute vielleicht eher akzeptiert. Sowohl du selbst hast akzeptiert, als auch dein Umfeld hat akzeptiert, dass das nichts mehr wird.
Und dann akzeptiert es schon. Ich würde es als aufgegeben bezeichnen. Und
Aber. Und dann auch ist man auch eher zufriedener dann wieder damit, wenn man die Phase erreicht hat. Also älter ist auch besser. Aber
alt werden ist nicht immer schlimm. Das ist die Überschrift über den.
Ja. Und so Singles werden mit der Zeit glücklicher, aber es bleiben Unterschiede. Und da schreibt diesem Medienbericht steht, ich zitiere mal, auch wenn Singles mit der Zeit glücklicher werden, bleiben die Unterschiede zu Paaren in Bezug auf Lebenszufriedenheit und Persönlichkeit besorgniserregend. Ui. Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das auch die Forschung gedeckt ist. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht so ein unbewusster Partnerschaftsbias ist in diesem Artikel, weil er immer heißt, ja, wenn man allein ist, ist so schrecklich. Also man muss ja unterscheiden zwischen Einsamkeit und zwischen Alleinsein. Also Alleinsein kann auch was Wunderbares sein, wenn man nicht darunter leidet.
Stimmt, haben die auch Gesundheitsdaten in diese Arbeit einfließen?
Weiß ich jetzt nicht.
Weil es gibt ja auch so diese, ich erinnere mich dran, dass es gibt halt Arbeiten darüber, die sehen halt, dass in partnerschaftlichen Beziehungen irgendwie das Mikrobiom des Darms gesünder ist
das,
und all solche Sachen.
Nee, das nicht. Also ich glaube, das waren wirklich Befragungen, die sie gemacht haben. Okay. Aber sie sagen halt, dass das sagt auch die Hauptforscherin hier, dass natürlich, je älter du wirst, desto mehr gesundheitliche Probleme hast du generell und desto mehr auch vielleicht finanzielle Probleme hast du. Also wenn du finanzielle Probleme kriegst, dann kriegst du sie im Alter, wenn du vorher nicht genug verdient hast und so. Mhm. Und da ist es gut, wenn du nicht allein bist, weil, wie gesagt, das ist auch, glaube ich, etwas, was frühere Forschung schon mal festgestellt hat, dass gerade Männer in Beziehungen länger leben, vereinfacht gesagt, weil sie eine Frau zu Hause haben, die sagt, geh zum Arzt, was der Mann allein nicht macht. Also das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt,
die Forschung. Man braucht ja diese Vereinfachung, damit auch so Menschen wie ich verstehen, worum es hier geht.
Ja. Also ich bin mit dem Artikel selbst nicht ganz glücklich, also mit dem Medienartikel nicht ganz glücklich drüber, weil mir kommt so vor, als wäre das so ein Bias in Richtung, ja, wir müssen jetzt alle eine Beziehung eingehen, weil dann das ist alles ist besser für uns.
Beziehungsweise, wir wissen ja alle, dass Einsamkeit krank macht und jetzt gucken wir mal nach, wie krank, ne?
Genau. Also und das ist ja auch so, ich meine, für ganz viele Menschen ist Einsamkeit ja auch ein Problem, aber nicht für alle. Für die es ein Problem ist, da ist es natürlich relevant. Und da sagt auch hier die Forscherin in dem Fall, dass diese Arbeit auch ein Ansatzpunkt sein kann, damit man sich dann auch spezifisch kümmern kann um die einsam sind und darunter auf welche Art auch immer leiden, gesundheitlich, finanziell, was auch immer. Da hat man da jetzt mit dieser Art von Studien einen Ansatzpunkt, wo man weiß, okay, das ist es, was wirklich das ist, was der Unterschied ist zwischen Menschen, die allein sind und Menschen, die in der Partnerschaft sind. Und da könnte man sich das dann entsprechend anschauen. Aber wie gesagt, man muss, ob man jetzt, das, es ist sehr individuell. Also ich zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, allein zu sein. Ich bin zwar in einer Partnerschaft, ich bin verheiratet, aber für mich ist Alleinsein nie etwas, was mich irgendwie, was eigentlich eher etwas, was wo ich Kraft draus beziehen kann. Das ist
ja, aber das ist sehr erholsam. Der Unterschied ist bei mir ja genauso, aber der Unterschied ist eben trotzdem, dass du du hast ein Zuhause, so gesehen, ein emotionales, und du kannst immer irgendwo hin, da ist ja, du wirst geliebt. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zwischen dem gelegentlichen, meinetwegen auch länger dauernden Alleine sein, wie du und wahrscheinlich ich das auch machen, oder eben wirklich Vereinsamung, dass du nirgendwo mehr hin kannst, außer zu dir selbst.
Ja, aber das war, was ich gemeint habe. Also ich war auch davor, war ich mir selbst genug, wenn man das so sagen will. Also
Du warst so verzweifelt, dass du mit so Leuten wie mir Sendungen angefangen hast.
Ja, genau. Nee, also ich wollte dich heiraten, aber das ging dann nicht mehr. Nee. Aber ja, das, was du gesagt hast, wenn man, das Vereinsamung ist vielleicht der Begriff. Also wenn man vereinsamt, dann ist das natürlich definitiv nicht gut. Wenn man nur noch sich selbst hat und man sich selbst nicht genug ist, weil wenn man mit sich selbst emotional klarkommt, dann kann man sich selbst auch definitiv genug sein und dann vereinsamt man auch nicht auf diese Art und Weise. Und
das war ich bin mir nicht halt so sicher, was ist, wenn man überhaupt keine Freunde hat? Es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Freunde, die haben überhaupt keine sozialen Kontakte, außer vielleicht mal die Nachbarschaft im Treppenhaus und irgendwie den Kassierer bei Aldi oder so.
Gut, das kann jetzt nicht sein. Natürlich, der Situation war ich definitiv nicht, aber mir hat es nie was ausgemacht, wenn ich halt irgendwie, wenn ich mal eine Woche lang keinen Menschen gesehen habe.
Ja, nee, das ist ja äußerst wünschenswert. Ja. Also hätte ich würde ich über die nötigen Mittel verfügen, würde ich dafür sorgen, dass man sehr lange keinen Menschen sieht. Ja. Ohne dass aber ich mich irgendwo hinbewegen muss.
Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, da ging es in der Forschung jetzt nicht drum, aber wer das möchte, kann sich das anschauen, da gibt es sehr viele, viele Grafiken und so weiter und aufgeschlüsselt nach hier allen möglichen Sachen. Ich verlinke neben dem Medienartikel in den Shownotes auch noch die Forschungsarbeit dazu, ist frei verfügbar und dann kann man sich da hier die ganzen Daten und nach Ländern aufgeschlüsselt und so weiter und so alles angucken und dann vielleicht ja für sich selbst Schlüsse ziehen oder auch nicht, wie ihr wollt.
Kommen wir zum Werbeblock.
Ja, willst du nicht mal was bewerben, Holger?
Ich mach nichts. Das Einzige, was sich bei mir verändert, ist, dass meine Auftragslage zunehmend schlechter wird.
Ja, da musst du
für meine Werbung machen. Dann könnte ich höchstens Werbung für mich selbst machen, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht unbedingt AuftraggeberInnen hier zuhören. Vor allen Dingen nicht am Ende, wenn auch noch in den Shownotes eine Kapitelmarke ist, die Werbung heißt.
Ja, dann musst du die Kapitelmarke anders nennen.
Ja, oder es am Anfang
machen. Die Wahrheit.
Genau. Okay, warte, das mache ich. Die Wahrheit. Wahrheit. So.
Ja, dann müssen wir etwas finden, wo du auch Werbung machen kannst. Müssen wir noch eine Frint-Bühnenshow auch noch aufziehen. Jetzt mache ich schon Sternengeschichten live und das Universum live, dann können wir Frint-Wissenschaft live auch noch machen.
Ich würde ja so gerne die Frintheit als Bühnenshow machen, aber da wird Alexandra wird sich eher wahrscheinlich erschießen Gott, lassen, bevor sie sich auf eine Bühne stellt mit mir.
Dann hole ich mir die Perücke und gut ist, dann mache ich das.
So, kommen wir zum Werbeblock.
Nachdem es die Frintheit live leider nicht gibt, müsst ihr mit was anderem live zufrieden sein, nämlich mit den Sternengeschichten live, also mein Sternengeschichten-Podcast, der ja live stattfindet im Jahr 2025. Und erfreulicherweise ist sowohl Frankfurt als auch Bremen, die ersten beiden Shows in diesem Jahr, sind schon ausverkauft. Hm. Also in Frankfurt im Februar und in Bremen im März gibt's nichts mehr. Aber kommt gerne nach Eschweiler im Mai, nach München im Juni, nach Leverkusen im September oder im Dezember nach Essen, Dortmund, Düsseldorf und Berlin. Für all das gibt's noch Karten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Oder wenn ihr sagt, nee, den Freischnitt allein gucke ich mir nicht an. Das ist mir viel zu wenig Action und divers. Dann gibt's auch das Universum, den Podcast, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, weil wir dort über die dunkle Energie gesprochen haben, der mit Ruth Grützbauch gemeinsam stattfindet. Den gibt's auch live. Den gibt's noch dreimal dieses Jahr. Mhm. Und zwar alles im März. 17. März Düsseldorf, 18. März Siegen, 19. März Bonn. Da könnt ihr mich und Ruth live auf der Bühne sehen, wie wir coole Sachen machen. Unter anderem werden wir in die Zukunft schauen. Ich werde live in Ernst und erfolgreich auf der Bühne die Zukunft vorhersagen.
Wow.
Überprüfbar erfolgreich.
Überprüfbar erfolgreich. Na, da bin ich ja immer gespannt, ob wir da passende Papers dann auch zu lesen
haben. Ja, musst du hinkommen. Außerdem gibt's wir retten die Welt. Natürlich machen wir immer die Welt. Und ich glaube, es gibt, machen wir noch Bier, Schnaps und Wein. Weiß ich nicht genau, was wir alles machen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig dort. Und Ruth wird auch die Zukunft erklären. Ich sag sie voraus.
Du sagst sie voraus und Ruth erklärt sie.
Genau, ja. Also es passiert jede Menge und dann gibt's Science Buster Shows.
Ist auch ein Betriebswirt dabei, der erklärt, wie man aus dieser Zukunft ein Businessmodell machen kann.
Nee, was kannst du machen? Kannst du irgendwie noch extra auf die Bühne kommen, wenn du Lust hast dafür?
Ich erzähl dann irgendwie mein betriebswirtschaftliches Halbwissen. Das ist eine gute Idee.
Ja. Genau. Ja. Und Science Buster Live gibt's natürlich auch. Also da sind wir auch mit Martin Moder, Martin Puntigam unterwegs, überall in Österreich und dem Rest des deutschsprachigen Raums. Also jetzt vor allem Anfang des Jahres in Österreich, aber auch im März. Meine Güte, ich muss im März
Schweiz. Sehr oft verreisen. Warst du schon mal in der Schweiz?
Ja, wir waren schon oft in der Schweiz, aber aktuell, glaube ich, aktuell das nächste, was wir an die Schweiz rankommen, aktuell ist, glaube ich, Liechtenstein. Da treten wir, wann treten wir in Liechtenstein auf? Irgendwann im Spätfrühling, glaube ich. Mai, 17. Mai, sind wir in Liechtenstein mit den Science Busters. Und davor in Deutschland, in Jena sind wir im April, also am 3. April in Jena, am 4. April in Leipzig und am 5. April in Dresden.
Alle Termine in den Shownotes.
Genau, da ist
und
alles.
Ich muss gerade an Instaburg und Co. denken. Kennst du die? Das war so
Instaburg?
Eine Instaburg und Co. Das war so eine 70er Jahre Spaßmusiktruppe, die unter anderem gesungen haben: Fremder kommst du nach Liechtenstein, tritt nicht daneben, tritt mitten rein.
Ja,
ist immer, wenn ich an Liechtenstein denke, denke ich an Ingo Instaburg, kennst du garantiert. Ja. Ich liebe dein Mädchen aus Liechtenstein, die war nicht groß, die war sehr klein.
ich werde die Leute fragen, weil ich dort bin. Nee, ist doch lustig, man findet ja dort keine Liechtensteiner in dem Land. Also das sind alle entweder Österreicher oder Schweizer, die da arbeiten. Also das ist immer so einen echten, die haben, es gibt ja noch
5.000. Eventuell bist du da einer riesen Sache auf der Spur, wenn Liechtenstein gibt's gar nicht.
Ne? Ja, nee, es gibt schon,
ich weiß. Jahrelang haben wir uns an Bielefeld hochgezogen, stellt sich raus, nee, war die ganze Zeit was Liechtenstein.
Es ist sehr schön, es ist sehr klar, man muss wirklich aufpassen. Wenn ich da joggen gehe, dann bin ich schon oft aus Versehen aus dem Land rausgelaufen. Weil ich gedacht habe, jetzt mache ich mal eine Runde in Liechtenstein. Nee, ging nicht, weil dann war ich auf einmal in der Schweiz oder in Österreich. Aber egal, da geht ja nicht um Geografie, sondern um Wissenschaftskommunikation und die wird in Liechtenstein auch wunderbar stattfinden. In Schaan, dem größten Ort, nicht Vaduz. Schaan ist der größte Ort in Liechtenstein. Gehst du 5 Minuten zu Fuß, bist in Vaduz. Also es ist sowieso alles eins dort.
Alles Liechtenstein. Diese eine große Stadt da zwischen der Schweiz und Österreich.
Genau, geht dahin.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Und vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.